Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Die Türkei hat es eben vorgemacht, wie es auch gehen kann. In nur 4,5 Jahren wurde der neue Flughafen Istanbul aus dem Boden gestampft. Immerhin mit 7 Terminals, einer der größten weltweit. Ganz anders der Berliner Flughafen BER. Der sollte eigentlich schon 2011 in Betrieb gehen. Momentan steht auch der zigfach verschobene Eröffnungstermin 2020 angeblich wieder auf der Kippe. Dieses Mal gibt es offenbar Bedenken vom TÜV Rheinland. Ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir in den nächsten knapp 30 Minuten über die anhaltenden Proteste im Sudan sowie in Algerien. Es gibt Streit um das geplante Abschiebegesetz von Innenminister Horst Seehofer, CSU. Und auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank mehren sich die Stimmen, die vor einer Konjunktureintrübung in Europa warnen. Ab 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund, das Thema heute: Bayers giftiges Erbe. Zunächst aber nach Berlin. Deutsche Rüstungsexporte sorgen weiterhin für jede Menge Ärger, zumindest innenpolitisch. Dabei hatte die Koalition erst Ende März eine Verlängerung des Lieferstopps für deutsche Waffen nach Saudi-Arabien beschlossen. Dieser Lieferstopp wurde jedoch für europäische Gemeinschaftsprojekte gelockert. Jetzt hat der Bundessicherheitsrat wieder eine ganze Liste von Exporten genehmigt, darunter auch solche nach Saudi-Arabien. Volker Fintermer.
Exporte von militärisch verwendbaren Gütern in 6 Länder umfasst der im Bundessicherheitsrat getroffene Beschluss, über den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gestern den Wirtschaftsausschuss des Bundestages in einem Schreiben informiert hat und die so bekannt wurden. Politisch umstritten sind aber erneut die vorgesehenen Lieferungen nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate, 2 Länder, die im Krieg im Jemen stark engagiert sind.
Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe auf Schulen im Jemen halte ich das eigentlich für zynisch und gar verbrecherisch, jetzt neue Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien zu genehmigen. Das ist letztendlich eine Beteiligung an den Kriegsverbrechen, die da im Jemen stattfinden,
sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Sevin Dadlem, gegenüber der ARD. Dies sei schlicht verbrecherisch und zudem ein Verstoß gegen geltendes europäisches Recht. Dem Schreiben des Wirtschaftsministers zufolge handelt es sich bei der für Saudi-Arabien vorgesehenen Lieferung um Technologie für die Fertigung von Satteltiefladern einer Firma aus Ulm. Die Bauteile sollen nach Frankreich gehen und von dort nach der Endmontage an Saudi-Arabien geliefert werden. Das wäre die erste Lieferung an Saudi-Arabien, nachdem die Bundesregierung erst vor 2 Wochen den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien teilweise gelockert hatte. Diese Lockerung umfasst zumindest solche Zulieferungen für Gemeinschaftsprojekte mit den europäischen Partnerländern. Großbritannien und vor allem Frankreich hatten in dieser Frage deutlichen politischen Druck auf die Bundesregierung ausgeübt, die im vergangenen November einen kompletten Exportstopp für Saudi-Arabien nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul im Alleingang verhängt hatte. Regierungssprecher Steffen Seibert gab mit Verweis auf den geheimtagenden Bundessicherheitsrat, der nur gegenüber dem Bundestag auskunftspflichtig ist, heute keine weiteren Auskünfte zu diesem Thema.
Ich bin hier nicht befugt, über Einzelfälle zu berichten.
Für den sicherheitspolitischen Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, ist der so vollzogene Export nur ein einfacher Umgehungstatbestand.
Mit der Technologie kann man natürlich alles Mögliche anstellen. Da können Sie einen einfachen LKW bauen, da können Sie auch gepanzerte Transportfahrzeuge bauen, die auch bewaffnet sind. Von daher öffnet man da eine Büchse der Pandora.
So Lindner gegenüber der ARD. Und im Deutschlandfunk sprach der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen von einem Täuschungsmanöver der Bundesregierung.
Das ist nicht in Ordnung und für die AfD steht eindeutig fest, keine Lieferung von Rüstungsgütern an kriegsführende Länder.
Auf Distanz ging auch SPD-Vize Ralf Stegner. Rüstungsexporte in Krisengebiete und Diktaturen lehne die SPD ab, sagte Stegner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Allerdings waren mehrere SPD-Minister an der Entscheidung im Bundessicherheitsrat beteiligt und haben sich dem Koalitionskompromiss gebeugt.
Wieder Streit um deutsche Waffenexporte. Aus Berlin war das der Bericht von Volker Fintermer. Ein höherer Kindergeldzuschlag, mehr Geld zum Schulstart, eine stärkere finanzielle Unterstützung, vor allem für alleinerziehende Kinder und einkommensschwache Familien, können ab Mitte des Jahres mit mehr staatlichen Leistungen rechnen. Der Bundesrat hat heute erwartungsgemäß für das sogenannte starke Familiengesetz grünes Licht gegeben. Cecilia Reible mit den Einzelheiten.
Von einem starken Signal gegen Kinderarmut und für mehr Chancengerechtigkeit spricht Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Insgesamt 4 Millionen Kinder würden von dem Gesetzespaket profitieren. Vorgesehen ist unter anderem, den Kinderzuschlag auf 185 Euro zu erhöhen. Und wenn das Einkommen steigt, soll die Leistung noch eine Zeit lang weitergezahlt werden. Damit solle ein Zeichen gesetzt werden, dass sich Arbeit lohne, sagt die SPD-Politikerin.
Menschen fragen sich, lohnt es sich für mich überhaupt arbeiten zu gehen? Wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, dann ist etwas falsch im System. Und deshalb ist es gut, dass wir es ändern, dass wir die Abbruchkante abschaffen, dass wir auch sagen, der Kinderzuschlag wird geöffnet für Alleinerziehende. Er wird erhöht und er wird 1,2 Millionen Kindern mehr als bisher zur Verfügung stehen.
Giffey kündigte an, dass die Anträge für die Leistung vereinfacht werden sollen, durch Weglassen unnötiger Fragen, durch leichtere Sprache und größere Schrift. Erste Praxischecks hätten gezeigt, dass die Ausfüllzeit so halbiert werden könne. Ab dem kommenden Jahr sollen Eltern den Zuschlag auch online beantragen können. Auch beim Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus armen Familien gibt es Verbesserungen. So steigen die Zuschüsse für den persönlichen Schulbedarf und für Kultur- und Sportangebote. Betroffene Kinder sollen außerdem ein kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen bekommen.
Es waren vor allem Mängel beim Brandschutz, die den Zeitplan für den neuen Großraumflughafen BER gründlich durcheinander gebracht haben. 2011 sollte der Airport eigentlich in Betrieb gehen. Jetzt ist daraus 2020 geworden, vielleicht. Denn schon wieder gibt es Probleme und wieder ist es offenbar der Brandschutz. Claudia von Laak hat die Einzelheiten.
Fast hatte man es erwartet. Der Zeitplan zur Eröffnung des BER droht zu wanken. Der TÜV hegt Zweifel am versprochenen Start im Herbst 2020. Der Berliner Tagesspiegel zitiert aus einem internen 61-seitigen Prüfbericht des TÜV von Anfang März. 11.519 Mängel listet dieser Bericht allein im Bereich der Verkabelung auf. Ein großes Problem, um die beanstandeten Mängel zu beseitigen, seien stellenweise Umbauten und Rückbauten nötig. Die Flughafengesellschaft bestätigt diesen TÜV-Bericht. Sprecher Hannes-Stefan Hönemann.
Es gibt den TÜV-Bericht, der ist korrekt, aber er ist nicht richtig eingeschätzt. Dass jetzt etwas abgerissen wird, die Tatsache, dass der Rückbaumaßnahmen im TÜV-Bericht steht, irgendein Zeichen dafür ist, dass es nicht am BER läuft, ist einfach nicht richtig.
Hönemann beschwichtigt. Umbaumaßnahmen, speziell im Bereich der Kabeltrassen, seien nötig. Ja, dies dürfe man allerdings nicht als flächendeckenden Rückbau verstehen. Es gehe darum, Kabelschächte, die falsch belegt seien, zu öffnen und wieder ordnungsgemäß zu belegen. Dies bringe den Zeitplan nicht durcheinander, so der Flughafensprecher. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hält diese Aussagen für nicht glaubwürdig. Sebastian Schaier, Mitglied im BER-Untersuchungsausschuss.
Wir erleben einen Flughafenchef in den letzten Monaten, der sich zu einem notorischen Lügner entwickelt hat. Das bestätigt durch die heutige Berichterstattung. Wir haben mit 11.500 Mängeln am BER sicherlich ein klares Signal dafür, dass die Eröffnung im Oktober 2020 nicht nur schwierig wird, sondern fast unmöglich bis unmöglich wird.
FDP und CDU wollen jetzt die Probleme des BER umfassender durchleuchten. Der Auftrag des Untersuchungsausschusses soll entsprechend erweitert werden. Christian Gräf, CDU-Obmann im BER-Untersuchungsausschuss, stellt den gesamten Flughafen in Frage.
Ich glaube, das sind ganz, ganz schlechte Tage für ganz Deutschland. Und für Berlin-Brandenburg, unabhängig von der Frage, dass der Flughafen möglicherweise 2020 nicht eröffnet, glaube ich, stehen wir ernsthaft vor der Frage, ob der BER nicht möglicherweise eine Investitionsruine wird. Ich glaube, die Frage muss man sich ganz ernsthaft stellen. Und ist der Standort noch zu retten?
Der BER sei mitnichten eine Investitionsruine, heißt es dagegen aus der Flughafengesellschaft. Der Eröffnungstermin im Herbst 2020 sei nicht gefährdet. Flughafensprecher Hönemann.
Also wir haben einen Termin, Oktober 2020, darauf arbeiten wir hin und alle anderen, die daran beteiligt sind, auch, und zwar hart, den werden wir einhalten. Wenn es zu Problemen an der einen oder anderen Stelle kommt, und das wird es im weiteren Prozess immer mal wieder, dann muss man gucken, was man da macht, um den Termin zu halten.
Der jetzt bekannt gewordene TÜV-Bericht benennt neben den Dauerthemen Entrauchung, Sprinkleranlage und Brandschutzklappen noch ein weiteres Problem. Im gesamten BER seien Zehntausende haushaltsübliche Dübel verbaut worden. Dies entspreche nicht der Brandschutzvorschrift. Entweder diese Bauvorschrift werde geändert oder alle Dübel müssten ausgetauscht werden. Die Flughafengesellschaft erklärte dazu, man arbeite an dem Nachweis, dass die Dübel sicher seien. Der Start des Hauptstadtflughafens BER war mehrfach verschoben worden. Erster Spatenstich war 2006. Inzwischen summieren sich die Verzögerungen auf 8 Jahre. Das ist länger, als eigentlich für den Bau geplant war.
Claudia von Dark über die neuerlichen Probleme beim BER. Erst gestern ist Julian Assange in London verhaftet worden. Dem WikiLeaks-Gründer drohen eine Abschiebung in die USA und dort dann auch mehrere Jahre Haft. Doch schon jetzt haben Zehntausende eine Online-Petition unterzeichnet, um die drohende Auslieferung zu verhindern, die auch politisch in Großbritannien umstritten ist. Aus London, Burkhard Börke.
Die britische Regierung sollte sich gegen die Auslieferung von Julian Assange wegen der Darstellung der Gräueltaten im Irak und Afghanistan stellen. Mit diesem Tweet hat Labour-Führer Jeremy Corbyn die Debatte in Großbritannien angeheizt.
Let the courts decide.
Lassen Sie die Gerichte entscheiden. Es scheint, als hätte er etwas Falsches getan, aber lassen Sie andere Leute entscheiden, die dazu besser in der Lage sind als wir.
In full possession, as much as possible of the facts, decide what should happen with him.
Sagte indes der konservative Abgeordnete Bob Stewart, nicht ohne anzufügen. Die amerikanischen Sicherheitskräfte sind sehr besorgt über das, was er und seine Organisation getan haben. Sie haben unserem besten Verbündeten großen Schaden zugefügt. Am 2. Mai wird nun das Gericht zum ersten Mal über den Auslieferungsantrag der USA verhandeln. Gefordert wird die Auslieferung wegen Computerhackings im Zusammenspiel mit Chelsea Manning. Ein Vergehen, das mit maximal 5 Jahren Gefängnis geahndet wird. Dokumente und Videos zu veröffentlichen, die Kriegsverbrechen und die Ermordung unschuldiger Zivilisten zeigen, ist Journalismus. Das wird Verschwörung genannt, aber es ist eine Verschwörung, journalistisch tätig zu sein. Wir fordern alle auf, Julian Assange bei seinem Kampf gegen die Auslieferung zu unterstützen, appellierte WikiLeaks-Chefredakteur Christine Raffnensson. Journalist, bösartiger Hacker oder beides? An Julian Assange scheiden sich die Geister. Nach seiner Festnahme gestern verbrachte er eine erste Nacht im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Wegen Kautionsflucht drohen ihm 12 Monate Haft. 2012 war er nämlich in die äquatorianische Botschaft geflohen, nachdem sämtliche Versuche gescheitert waren, die Auslieferung nach Schweden zu verhindern. Dort lief gegen Assange ein zwischenzeitlich eingestelltes Verfahren wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Assange und WikiLeaks vermuteten dahinter einen Komplott, um eine Auslieferung in die USA zu ermöglichen. Nun könnte dieses Verfahren allerdings auch wieder aufgerollt werden. Assange, der gesundheitlich angeschlagen ist, will jetzt mit allen Mitteln gegen seine Auslieferung kämpfen. Das Verfahren kann 1,5 bis 2 Jahre dauern. Die Festnahme Assanges in der äquatorianischen Botschaft gestern hat indes auch in Ecuador ein Nachspiel. Der frühere Präsident und Assange-Protektor Correa warf Amtsnachfolger Moreno Verrat vor. Behauptet wird jetzt auch, dass WikiLeaks Informationen über geheime Konten Morenos haben könnte und dass dies der eigentliche Grund für das Ende des Asyls sein könnte.
Aus London der Bericht von Burkhard Birke. 30 Jahre war al-Bashir im Sudan an der Macht, bevor er dann vom Militär weggeputscht worden ist, nach monatelangen Protesten auf der Straße. Aber viele Demonstranten sehen sich um ihren Kampf für mehr Demokratie betrogen, denn die Macht im Land hat nicht etwa eine zivile Übergangsregierung übernommen, sondern erneut das Militär. Anne Almeling.
Sie ziehen durch die Straßen, machen sich gegenseitig Mut. Tausende Sudanesen protestieren in der Hauptstadt Khartoum gegen die neue Militärregierung, wehren sich gegen die Machtübernahme durch die Armee. Die hatte gestern Langzeitherrscher Omar al-Bashir abgesetzt, nach monatelangen Protesten gegen den 75-Jährigen. Das ehemalige Staatsoberhaupt befinde sich an einem sicheren Ort, heißt es. Ausliefern wolle man Bashir aber nicht, sagt Omar Zain Abedin. Er gehört der neuen Regierung an. Solange der Militärrat an der Macht ist, wird der Präsident nicht ausgeliefert. Wir haben unsere Werte und wenn jemand ihn ausliefern möchte, dann soll er das tun, nach uns. Wir werden ihn nicht ausliefern, weil das unseren sudanesischen Werten entspricht. Wir werden ihn vor Gericht stellen, aber nicht ausliefern. Fast 30 Jahre lang hatte Omar al-Bashir den Sudan mit harter Hand regiert.
Ihm werden Misswirtschaft und mehrere Bürgerkriege zur Last gelegt. Zum Beispiel der Konflikt in der Region Darfur. Mehrere hunderttausend Menschen kamen dabei ums Leben. Millionen Sudanesen mussten fliehen. Der Internationale Strafgerichtshof erließ Haftbefehle gegen Bashir wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen. Awad ibn Auf war jahrelang Stellvertreter und Verteidigungsminister von Bashir. Dass ausgerechnet er sich gestern als Chef der Militärregierung vereidigen ließ, sehen viele Demonstranten in Khartoum kritisch. Faris Anur will deshalb weiter protestieren. Unser Plan ist jetzt, dass wir auf der Straße bleiben, auch wenn ein Rat gekommen ist, der die Revolution unterstützt. Wir werden die Straße nicht verlassen, bis der Sudan Kurs nimmt auf einen echten demokratischen Wandel. Auch wenn eine Persönlichkeit kommt, mit der wir einverstanden sind, werden wir weiter demonstrieren, allerdings in reduzierter Form. Zuerst einmal in der Woche, dann zweimal im Monat und schließlich einmal im Monat. Mit Slogans wie immer Anasser, immer Masser, entweder Sieg oder Ägypten, gehen Faris und seine Mitstreiter auf die Straße. Damit spielen sie auf die Situation im Nachbarland Ägypten an. Dort hat nach dem Sturz von Langzeitherrscher Hosni Mubarak 2011 und seinem Nachfolger Mohamed Morsi 2013 das Militär die Macht übernommen. Widerstand gegen die Herrschaft von Präsident Abdel Fattah al-Sisi wird mit brutaler Polizeigewalt unterdrückt. Genau das wollen viele Sudanesen vermeiden. Sie fordern eine zivile Regierung und einen echten Politikwechsel. Nichts hat sich verändert. Es gibt nichts Neues. Wir fordern einen echten Regimewechsel. Die Regierung hat einfach einen Mann durch einen anderen ersetzt. Wir wollen, dass ein Sudanese dieses Land wieder aufbaut, die Wirtschaft wieder in Schwung bringt und die Infrastruktur. Sie haben nichts für uns getan. Deshalb bleiben wir auf der Straße. Auslöser für die Proteste der vergangenen Monate war eine Erhöhung der Benzin- und Brotpreise gewesen. Der Sudan mit etwa 40 Millionen Menschen gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Welt und befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen kamen bei den Protesten seit Dezember bis zu 70 Menschen ums Leben.
Anne Almeling über die anhaltenden Proteste im Sudan, die erstaunliche Parallelen zu Algerien aufweisen. Auch dort ist der Langzeitmachthaber nach Massenprotesten zurückgetreten. Doch die meist korrupten Machteliten haben weiterhin das Sagen im Land. Jens Borchers.
Tausende Demonstranten sind auf dem Platz vor dem Postgebäude in der Hauptstadt Algier versammelt. Bereitschaftspolizisten mit blauen Helmen versuchen, sie abzudrängen. Die Reaktion? Umarmungen. Die Protestierenden umarmen die Polizisten und stimmen einen Slogan an, der bei den Massendemonstrationen immer wieder durch die Straßen hallt, wenn Polizei und Soldaten auftauchen. Armee und Volk sind Brüder, rufen sie. Die Polizisten wehren sich nicht gegen die Umarmungen, erwidern sie aber auch nicht. Schließlich ziehen sie sich zurück. Die mündliche Verbrüderung mit den Sicherheitskräften ist auch eine Vorsichtsmaßnahme. Die Demonstranten wollen verhindern, dass die Bereitschaftspolizei massiv gegen sie vorgeht. Als Armeechef Ahmed Gaye Salah am Mittwoch vor ausländischen Einflüssen auf die Proteste gewarnt hatte, verstanden das viele als Mahnung. Und als Hinweis, dass der mächtige General die Geduld verlieren und eventuell versuchen könnte, die Demonstrationen eindämmen zu lassen. Algeriens Protestbewegung hört sehr genau auf offene oder vielleicht versteckte Botschaften des Armeechefs. Einer der prominenten Köpfe des Protestes, der Menschenrechtler und Rechtsanwalt Mustafa Bouchachi, veröffentlichte gestern Abend noch eine Stellungnahme auf seinem Facebook-Konto. Bouchachi stellte der Militärführung eine Frage. Ich habe eine legitime Frage. Will die nationale Volksarmee, dass Algerien zu einer wahren Demokratie wird? Oder will sie die Fortsetzung des Systems in anderer Form und mit anderen Gesichtern? Bouchachi wollte offenbar auf Äußerungen von Armeechef Gaye Salah hinweisen, die ihm widersprüchlich erscheinen. Einerseits betonte der General mehrfach, das Militär stehe an der Seite des Volkes. Andererseits aber stützte er den Übergangspräsidenten Ben Salah, einen langjährigen Gefolgsmann des zurückgetretenen Staatschefs Bouteflika. Diesen Übergangspräsidenten betrachten die Demonstranten als Vertreter des bisherigen Regimes. Sie fordern immer wieder seinen Rücktritt, sowie den des amtierenden Regierungschefs und des Parlamentspräsidenten. Auch sie sind langjährige Weggefährten Bouteflikas. Mustafa Bouchachi begründet diese Forderung so. Sie waren Symbole der Fälschungen, der Korruption. Sie waren die Bediensteten des alten Präsidenten. Ich denke, sie können nichts für die Demokratie tun. Genau das sollen sie aber offenbar tun. Der Übergangspräsident hat den Wahltermin auf den 4. Juli festgelegt. Dann soll das Volk einen neuen Präsidenten wählen. Die Demonstranten glauben aber nicht, dass die Repräsentanten des alten Regimes eine faire Wahl ohne Manipulationen und Einschränkungen organisieren. Das ist der Kernkonflikt zwischen Protestbewegung einerseits und dem Übergangspräsidenten sowie der amtierenden Regierung andererseits. Armeechef Ahmed Gaye Salah hatte am Mittwoch angekündigt, das Militär werde über die Vorbereitung der Wahl wachen. Amtsträger und Geschäftsleute, die sich der Korruption schuldig gemacht hätten, sollten juristisch belangt werden. Auch das kündigte Gaye Salah an. Zwei Dinge sprach der General nicht an. Erstens, auf welcher rechtlichen Grundlage die Armee über die Vorbereitung der Präsidentschaftswahlen wachen will. Zweitens, ob die Armeeführung auch die strafrechtliche Verfolgung korrupter Militärs verlangt.
Jens Borchers über die anhaltenden Proteste in Algerien. 18.31 Uhr ist es und damit nochmal ins Inland. Am kommenden Mittwoch soll das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz ins Kabinett. Doch im Vorfeld hat es an dem Gesetzesentwurf, mit dem die Abschiebung von Flüchtlingen erleichtert werden soll, viel Kritik gegeben, nicht zuletzt vom Koalitionspartner SPD. Der Streit ist aber zumindest auf bundespolitischer Ebene inzwischen offenbar ausgeräumt. Trotzdem reißt die Kritik nicht ab. Gudula Geuter.
Geordnete Rückkehrgesetz nennt es das Ministerium. Viele Einzelpunkte daraus waren bereits bekannt geworden. Jetzt ist eine weitere Verschärfung hinzugekommen. Wer in einem anderen Staat der Europäischen Union bereits Schutz zugesprochen bekommen hat, dem sollen in Deutschland Sozialleistungen gekürzt werden. Das soll so weit gehen, dass es gar keinen Anspruch auf Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr geben soll. Der Entwurf sieht stattdessen nur eine Art Nothilfe vor, die in der Regel höchstens 2 Wochen lang geleistet werden soll. In Naturalien.
Ich kann das bestätigen.
So Ministeriumssprecher Björn Grünewälder. In der Union gab es solche Überlegungen schon länger. Überraschend ist, dass offenbar auch die SPD einverstanden ist. An der konkreten Regelung übt die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl scharfe Kritik. Ihr Geschäftsführer Günter Burkert zeigt sich vor allem empört darüber, dass die Leistungskürzungen auch in Fällen greifen sollen, über die noch deutsche Gerichte entscheiden müssen. Aber auch Experten sehen die Regel sehr kritisch. So der Fachmann für Flüchtlingsrecht am Max-Planck-Institut für Sozialrecht, Konstantin Ruschka. Sozialleistungen könnten nach dem Grundgesetz ohnehin nur bedingt gekürzt werden. Außerdem aber verstößt eine solche Regelung seines Erachtens gegen europäisches Recht. Deutschland müsse sich auch um diese Personen kümmern.
Der Grund dafür ist, dass Deutschland bei jeder Überstellung prüfen muss, ob überhaupt die Person in diesen Staat zurückgehen kann. Und wenn die Person dorthin nicht zurückgehen kann, dann muss Deutschland ein Asylverfahren durchführen. Und damit sind die Personen so lange als asylsuchend anzusehen und haben eben auch Anspruch auf die entsprechenden Leistungen.
Möglicherweise könne man das europarechtlich ändern, wie es auch angedacht ist. Derzeit aber gäbe es die Möglichkeit nicht. Ganz anders die Bewertung aus dem Bundesinnenministerium.
Wir haben in der Koalition vereinbart, die Zuwanderung zu begrenzen, zu steuern und zu ordnen. Und dem wird dieser Gesetzentwurf gerecht.
Der Experte für Flüchtlingsrecht Ruschka hat dagegen noch ganz andere Probleme mit dem Entwurf. Eine sogenannte Duldung Leid, wonach diejenigen, die an der Identitätsfeststellung nicht ausreichend mitwirken, zum Beispiel nicht arbeiten dürfen, hält er für rechtswidrig und auch in der Sache für verfehlt.
Wir schaffen viele Leute, die nachher wahrscheinlich länger da bleiben werden, für die ich einfach staatliche Leistungen zahlen muss.
Für noch problematischer hält er den Plan, Menschen durch, wie er es nennt, eine Art Beugehaft zur Mitwirkung etwa an der Passbeschaffung zu zwingen.
Genau diese Haft ist europarechtlich und auch verfassungsrechtlich nicht erlaubt, weil die Haft nur im Einzelfall zur Sicherung der Ausreise verhängt werden darf und davon abhängig ist, dass die Ausreise überhaupt erst möglich ist. Und wenn das Dokument noch nicht vorliegt, ist die Ausreise nicht möglich und deswegen darf ich auch nicht inhaftieren.
In der Bundesregierung müssen die SPD-geführten Ministerien für Arbeit und für Justiz mitsprechen. Sie verweisen heute darauf, dass man sich üblicherweise bis zu einer Kabinettsentscheidung nicht äußere. Der Entwurf wurde aber mit ihrer Zustimmung an Länder und Verbände verschickt. Die haben nun ganze 2 Arbeitstage Zeit, um Stellung zu nehmen.
Aus Berlin war das der Bericht von Gudula Geuter und das Rückkehrgesetz ist auch ein Thema in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. In Washington sitzen gerade die führenden Notenbanker und Finanzminister zusammen. Ein zentrales Thema auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank: die konjunkturellen Risiken und Aussichten für die Weltwirtschaft. Letztere sind alles andere als rosig, so die Meinung zumindest von vielen Experten. Doch Finanzminister Olaf Scholz hielt in Washington jetzt demonstrativ dagegen. Informationen von Theo Gers.
Um keinen Preis will Olaf Scholz das falsche Rezept anwenden. Auch wenn sich die Konjunktur weltweit abkühlt und es die Spatzen von den Berliner Dächern pfeifen, dass selbst die Bundesregierung für dieses Jahr nur noch mit einem 0,5% Wachstum rechnet. Olaf Scholz bleibt in Washington erstmal standfest.
Wir haben ein langsameres Wachstum, sowohl weltweit als auch in Europa als auch in Deutschland. Aber es ist unverändert ein Wachstum,
sagt der Finanzminister. Und deshalb brauche man an das empfohlene Rezept, ein Konjunkturprogramm gegen den Abschwung, auch keinerlei Gedanken zu verschwenden.
Wenn morgen früh 500.000 Männer und Frauen mit guten Qualifikationen an den richtigen Fabriktoren klopfen, werden sie alle eingestellt. Das ist jetzt typischerweise nicht das Zeichen einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Und ich glaube, deshalb sollten wir auch nicht so handeln, als wäre das so.
Schützenhilfe leistet Bundesbankpräsident Jens Weidmann, mit dem sich Scholz die Bälle zuspielt.
Das Konjunkturbild ist nicht das eines dramatischen Abschwungs, das jetzt Konjunkturpakete erforderlich machen würde, sondern wir sprechen über eine Konjunkturdelle.
Und die dürfte im zweiten Halbjahr wieder überwunden werden. Dann, wenn Unsicherheiten wie der Brexit oder der Handelskonflikt zwischen den USA und China hoffentlich ihre Schrecken verloren haben sollten. Zudem ist Scholz optimistisch, dass auch die Autozölle, die US-Präsident Trump angedroht hat, auf dem Verhandlungswege noch abgewendet werden können.
Ist eigentlich gerade ziemlich entspannt. Ob das jetzt was hilft, weiß ich auch nicht, aber wäre ja schön, wenn.
Damit wäre noch ein weiteres Konjunkturrisiko entschärft. Auch deshalb können weder der Finanzminister noch der Bundesbankpräsident Forderungen etwa aus Frankreich nach staatlichen Ausgabeprogrammen etwas abgewinnen. Das Argument, Länder mit soliden Staatsfinanzen wie Deutschland könnten auch in der Eurozone mehr investieren und damit auch für andere Länder mehr tun, hält Bundesbankpräsident Jens Weidmann für Unsinn. Zum einen führten staatliche Ausgabenprogramme nur in geringem Umfang zu mehr Nachfrage nach Produkten etwa aus Südeuropa. Und dann seien Ausgabenprogramme, die man nur für andere auflege, irgendwie auch ein Widerspruch zu dem Geist, der sonst in der Eurozone gepredigt werde.
Wenn es also darum geht, dass Länder mit fiskalischem Spielraum sozusagen Geld in die Hand nehmen, um ein Konjunkturprogramm für den Rest aufzulegen, dann sollte man sich auch fragen, ob das überhaupt vereinbar ist, dass man zwar auf einer eigenständigen, national verantworteten Fiskalpolitik pocht, aber am Ende dann Konjunkturprogramme aus anderen Ländern fordert oder mit vermeintlichen Ausstrahleffekten aufs eigene Land.
Woanders nähern sich Deutsche, Europäer und Amerikaner dagegen weiter an. Weil eine Digitalsteuer, die eigentlich dafür sorgen soll, dass Apple, Google oder Facebook auch in Europa in angemessener Höhe Steuern zahlen, nicht vorankommt, wollen die großen Industrie- und Schwellenländer jetzt die Eckpunkte für eine Mindestbesteuerung festzurren.
Aus Washington waren das Informationen von Theo Gers. Der Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer schon jetzt in ernste Schwierigkeiten gebracht. Allein der Börsenkurs ist wegen der drohenden Entschädigungszahlungen in den USA aufgrund von möglichen Gesundheitsrisiken massiv eingebrochen. Weshalb der Konzern jetzt die Flucht nach vorne angetreten hat, im Gespräch ist ein Mediationsverfahren, so wie es ein Gericht vorgeschlagen hat. Markus Schuler.
Man werde selbstverständlich dem Beschluss des Gerichts Folge leisten, sagte ein Bayer-Sprecher. Allerdings befinde sich das gesamte Verfahren nach erst zwei Juryurteilen noch in einer frühen Phase. Auch sei noch in keinem Fall die Berufung durchlaufen worden, so der Bayer-Sprecher. Der Konzern werde sich weiterhin darauf konzentrieren, die glyphosatbasierten Herbizide und deren Sicherheit vor Gericht zu verteidigen. In den USA sind mittlerweile mehr als 11.200 Klagen gegen den Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern eingereicht worden. Grund ist das Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Monsanto, das angeblich krebserregend sein soll. In zwei Fällen wurde Bayer, das Monsanto vergangenes Jahr gekauft hatte, vor einem Bezirksgericht in San Francisco zu millionenschweren Schadenersatzzahlungen verurteilt. Bayer hat zwar Berufung eingelegt, Experten gehen aber von einem teuren Vergleich aus. Gestern hatte ein US-Richter, bei dem mehrere hundert Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt sind, Bayer und die Anwälte der Gegenseite zu einer Mediation aufgefordert. Einen für Mitte Mai angesetzten Prozess hat der Richter vorerst gestrichen.
Bayer strebt offenbar ein Mediationsverfahren an. Das war der Bericht von Markus Schuler. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Am Mikrofon war Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.